meldet sich wieder mal mit der nächsten Folge. Und ich freue mich sehr, dass wir alle wieder zusammensitzen. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt bei Folge 7. Sind wir 7? Wir sind in Folge 7, ne?
Bei Folge 7.
7, Number 7, das verflixte siebte Jahr. Folge 7. Und nach wie vor freuen wir uns über jegliche Folge, die wir aufnehmen. Die Boys sind on fire und wir freuen uns vor allem auch über jede Interaktion, die irgendwie mit Leuten stattfindet, auf unseren Social-Kanälen oder ähnlichem. Und wir haben natürlich auch wieder ein Thema dabei und da sind die Boys Roman und Jones dieses Mal ganz, ganz tief gegangen und haben sich sehr damit auseinandergesetzt und beschäftigt. Moin Jungs.
Moin.
Was geht ab? Allah.
Und das Thema...
Was meinst du, wir sind in die Tiefe gegangen, heißt du hast wieder gar keinen Plan?
Ja, im Grunde genommen heißt es immer das. Wenn es heißt, ihr seid in die Tiefe gegangen, heißt es, dass ich überhaupt keine Zeit darin investiert habe, mich damit
auseinanderzusetzen. Roman hat sich drei Fragen aufgeschrieben.
Ja. Wer ist das? Ja. Was tut er hier überhaupt und wo will er hin?
Genau, so ungefähr. Es geht um den Künstler Benny the Butcher und was der für Musik macht und wie sein neuestes Werk so rüberkommt und auch das Movement dahinter und woher er kommt und so weiter und so fort, weil es dann doch einfach ein bisschen was anderes ist, ein bisschen raussticht aus dem, was man sonst so irgendwie hört. Das Ganze spielt sich drüben in den Staaten ab. Dazu wollen wir heute sprechen. Aber vorweg, Jungs, so ein Ding, wo ich mir neulich Gedanken gemacht habe. Ich habe manchmal so ein Ding, wenn ich Serien gucke und ich habe gerade Narcos Mexico geguckt oder ich gucke das gerade und ziehe mir immer natürlich auch dann die Soundtracks so rein und manchmal bekommt man so Sachen irgendwie, die man derbe abfeiert. Und ich habe jetzt in meiner Spotify-Playlist so drei mexikanische traditionelle Bands, die irgendwie meinen Algorithmus völlig zerschossen haben, wenn ich so meine...
Jetzt kriegst du Heavy Mariachi-Content.
Genau, ne? Also wirklich, ohne Scheiß, so Mariachi-Content, der in der Serie natürlich ultra geil kommt, wenn es dann irgendwie so ein Showdown irgendwo in Mexican Desert in den 80s gibt so und dann auf einmal so eine Mariachi-Band loslegt. Ich habe letzte Woche viel gearbeitet und habe dann hin und wieder auch nochmal abends in Wiesbaden war. Ich habe nochmal ein bisschen Mariachi mir reingezogen. Und von daher die Frage, ob ihr das manchmal auch habt. So völlig konträr zu dem, wo wir natürlich thematisch uns in diesem Podcast bewegen. Aber dass er manchmal auch so da sitzt und, keine Ahnung, sei es so eine Werbung durch eine Serie oder sowas, da hängt und irgendwie auf einmal so völlig out of the box Mucke habt, die ihr feiert. Das würde mich mal interessieren.
Ich habe tatsächlich, ich setze direkt an, weil ich habe auch bei Narcos eine ähnliche Erfahrung gemacht, aber das war bei den kolumbianischen Staffeln quasi. Mhm. Da hören sie so ganz viel diese Narcotrafikante, also die heißen, wie nennt man das Genre denn? Das sind so klassische lateinamerikanische Lieder, aber die handeln inhaltlich von dem Lifestyle der Narcos und das läuft im Hintergrund immer da bei den Poolpartys bei Pablo Escobar und so.
Okay.
Und da gibt es einen Track, der heißt Tabac y Ron und da bin ich auch komplett, also genau der gleiche Film, bin ich auf kolumbianische Volksmusik Sound gestoßen und habe das sehr gefeiert, ja.
Können wir auch mal dann in die Playlist hauen, das ist, glaube ich, ganz lustig, ne? Wenn wir dann einfach jetzt mal so ein bisschen Mariachi und kolumbianische Drogendealer-Musik im Grunde genommen in die Playlist aufnehmen, finde ich auf jeden Fall cool, ist mal ein bisschen was anderes. Jones, hast du auch irgendwie sowas?
Ja, ich bin ja eigentlich mal vor längerer Zeit auf diesen 30er, 20er Jahre Swing-Mucke-Film gekommen, allein durch so Gangster-Movies, ne?
Also normal.
Und das ist jetzt noch nicht ganz so abgefahren, aber es passiert wirklich immer wieder, dass man irgendwie gerade so diese epischen Hans Zimmer-Produktionen und weiß ich nicht, Braveheart und diese ganzen orchestralen, monumentalen Dinger, so kann schon mal passieren, dass sowas auch mal läuft und dann Ja, dann passiert genau das, was du erzählt hast. Dann ist der Algorithmus halt mal so richtig am Arsch, weil dann kriegt man so ganz merkwürdige Sachen. Und natürlich, ey, ich höre echt viel und höre auch gern mal in Sachen rein. Und dann hat man mal kurz selbst so einen kleinen Stream von Klassik-Mucke und plötzlich taucht das dann im Release-Radar auf, was ich dann auch richtig witzig finde, weil das ist dann Beethoven gewesen oder Mozart. Ich frage mich so, wie how, motherfucker, how? Aber gut, nein, das sind natürlich dann neue Orchester, die das dann wieder neu auflegen, was auch immer. Ne? So, aber, also es passiert schon regelmäßig. Noch viel schlimmer allerdings ist das bei mir bei YouTube. Ja, also du guckst halt ab, wirklich ohne Scheiß ein UFC-Video und es ist vorbei. Oder was weiß ich, irgendwann.
Boah, UFC, ganz kurz, ne, da habe ich zum Beispiel auch so ein Ding gehabt. Ich bin großer UFC-Gucker, je nachdem, wie es halt immer geht, wenn es irgendwie overseas ist. Und momentan ist der Flair natürlich auch ein bisschen weg durch fehlendes Publikum und so. Aber als Conor McGregor gegen Cerrone gekämpft hat, dann haben sie einen ultra geilen Trailer produziert. Und das war Painted Black von den Stones, aber gecovert von irgendeiner Esmeralda und so einer ultra epischen Geschichte dahinter, so à la Audio Machine mäßig. Und den Song habe ich mir auch erstmal gegeben. Ist einer der geilsten Pre-Fight-Trailer, die ich je gesehen habe. So dann auch natürlich mit lauter Zitaten drin von Cerrone und McGregor und so. Und den Song habe ich auch in meiner Playlist. Und dann kriege ich manchmal so völlige Orchestral EDM Dubstep Trailer Gedöns irgendwie New Releases vorgeschlagen in Spotify, die ich mir auch mal regelmäßig reinziehe. So. Das ist auf jeden Fall ultra funny. Ein Punkt da finde ich immer ganz geil, wenn Guy Ritchie zum Beispiel einen neuen Film rausbringt, weil Guy Ritchie natürlich der hat den Flair perfekt irgendwie verstanden. Er hat ihn irgendwo auch selber auch konzipiert, so diese Gangster-Movie und dann mit so klassischer Rock Punkmusik unterlegt, einfach nur geil. So.
Ja, einfach auch für so das Geile bei diesen frühen Guy Ritchie-Filmen ist diese so irgendwie für die Generation mit irgendwie wenig Aufmerksamkeit, es geht gleich los, weißt du, da werden nicht Charaktere eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde vorgestellt, da geht's gleich los mit der Action und die Charaktere kommen so während des Movies so rein. Bin ich auch super Fan von. Aber ja, wirklich, ey, du suchst einmal, keine Ahnung, guckst einmal ein Video, wo Gordon Ramsay das perfekte Frühstücksei macht und seitdem habe ich Ei-Content in meinem YouTube-Vorschlägen, Alter. Ei-Content ohne Ende. Ich weiß, wie viele Leute claimen, dass sie die heftigsten Scrambled Eggs machen oder Spiegeleier oder was auch immer. Es gibt verdammt viele Videos mit Ei-Content und jetzt kriege ich sie alle halt. Ne?
Ich finde es auch so geil, wenn du bei Kollegen dann irgendwie mal so am Schreibtisch stehst so und also so vor Corona und dann irgendwie so, ah Digi, ich wollte noch was auf YouTube zeigen, dann macht er so, weißt du, macht der Kollege seinen Browser auf und gibt YouTube ein und dann hast du so die Startseite von YouTube und dann siehst du so, was der Algorithmus so bei dem raus ausspuckt und das ist auch einfach.
Ey, ohne Scheiß, du kannst Charaktere bewerten nach dieser Startseite, ja. Ey, und kommt drauf an, so gerade was vielleicht, wenn er oder sie in den letzten Tagen was geguckt hat, kann es völlig der falsche Eindruck sein, aber es ist auf jeden Fall richtig. Also es ist richtig, gibt richtig viel Preis, finde ich. So, es ist echt.
Ja, es wäre hilarious, wenn man da irgendwie Leute trollen könnte und irgendwie mit deren Account sich quasi anmelden und dann, weiß ich nicht, nur Pferdevideos oder Wendy-Videos oder so dann irgendwie mal abspielen würde, einfach um seinen Algorithmus zu ficken. So.
Advanced Trolling, so. Ja.
So ähnlich wie der Instagram-Algorithmus, wo man dann irgendwie sich eine halbe Stunde über einen neuen Rasierapparat unterhält und guess what, Viertelstunde später hast du Werbung für Rasierapparate. Big Brother is watching you.
Ja, wir programmieren den ja selber quasi, den Algorithmus, wenn man so will. Also wenn man sich Eier-Content gibt, dann kriegt man Eier-Content halt, ne?
So ist das.
Eier-Content soll das hier nicht werden, Jungs. Deswegen würde ich mal sagen, lass uns doch langsam mal so ins Thema rübergehen.
Eier passen auf jeden Fall zu Benny the Butcher. Ja.
Ein Funfact noch, immer wenn, ich habe vorhin, als ich quasi mit Jones angefangen habe, mit unserem Telefonat und ich ihm gebeichtet habe, dass ich mich leider nicht so mit Benny the Butcher beschäftigen konnte, wollte ich immer Billy the Butcher sagen, was einfach mal, das ist ein Steakhouse in Altona, ne? Schön Billy the Butcher, herrlich, Stück Fleisch gegessen, Pilz dazu. Nein, aber es geht um Benny the Butcher. Und Genau, da wäre es, glaube ich, hervorragend, auch für mich, wenn einer von euch da mal, also ich habe das Album gehört, so ist es nicht, aber wenn da einer mal eine kleine Introduction machen könnte, um wem es sich denn hier eigentlich handelt und warum wir denjenigen besprechen.
Willst du, Roman, oder?
Hit it, Leon.
Alles klar. Ja, erstmal finde ich es ja, ich habe erstmal grundsätzlich ziemlich viel Angst vor Leuten, die den Namen The Butcher im Namen tragen. Also ich weiß, es ist ein Künstlername und alles, aber... Also wer The Butcher heißt, das ist schon so. Eine gute Precaution, okay.
So, wenn einer The Butcher ankommt, dann eher Bruder mal auf Abstand.
Ist halt nicht Billy the Kid, ist halt Benny the Butcher. So.
Ja, das ist halt, ist halt auch nicht, also man kennt das ja, The Killer, the, dies, das, jenes, das beeindruckt ja nicht mehr, aber so The Butcher ist halt echt so, okay, fuck. Benny the Butcher ist ein Rapper aus Buffalo, ziemlich kleines Städtchen. Hat mich dann nochmal, ich habe nochmal in der Vorbereitung hier gecheckt, wie groß Buffalo überhaupt ist, mit irgendwie knapp über 200.000 Einwohnern, glaube ich. Relativ kleines Städtchen eigentlich. Und ist Teil einer größeren Gruppe, die Griselda heißt, ist eine Crew, ein Label. Und auf dem Label sind noch zwei andere Künstler neben Benny the Butcher, Conway the Machine und Westside Gunn. Und die drei bestechen so ein bisschen durch so eine Art von Retro-Sound, also sehr großen Fokus auf Bars, auf Lyrics, auf wirklich Wordplay und dem wirklich MC-Game und die Beats sind wirklich auch nitty-gritty, düster, nicht wirklich.
Boom-bap.
Ja, so Boom-Bap-Beats, also wirklich, was man so sagen kann, die Old Heads aus den 90s, aus meiner Generation, werden sich wirklich freuen, so einen Sound wieder zu hören. Also ich glaube, viele haben so einen Durst danach, es klingt so ein bisschen nach Jadakiss, nach The Lox, nach Wu-Tang in Anders. Also es hat auf jeden Fall einen richtig, richtig heavy, heavy granulären Sound und die Inhalte sind halt entsprechend von den Streets und das merkt man allein im Namen des Labels Griselda. Das ist der Name einer Medellin Familie Angehörigen. Cocaine Drug Lord aus.
So, da haben wir auch wieder die Schleife zu Narcos, würde ich sagen, ne?
Ganz genau. Cocaine Cowboys, für die meisten kennen das vielleicht, aber die es noch nicht kennen, da wird ihre Story so ein bisschen verarbeitet. Also, das heißt, Griselda Records ist so das Programm. Es geht wohl um Boys von der Straße, die Heavy D Packs gepusht haben und jetzt so halt Heavy Bars bitten. Und das Besondere an ihrem Movement ist vielleicht, dass es eigentlich völlig gegen den Geist der Zeit läuft, der eigentlich eher einen leichten Sound und eingängige Melodien und nicht so ein Fokus auf Rap-Bars. Teilweise rappen die Jungs durch ohne Refrains. Also es klingt fast wie ein Mitte 90er Jahre Sound. Das macht das Ganze so interessant. Also das so als kurze Introduction. Mhm.
Und es ist ja auch schon so, dass dann auch größere Künstler irgendwie sich dazugesellt haben und bei einem Feature irgendwie dabei sind mit Lil Wayne und wer war das noch? Big Sean, irgendwie noch irgendjemand, glaube ich, ne? Oder?
Grundsätzlich haben sie sehr viel Hype einfach bei quasi diesen ganzen 90s-Hats, die man noch, mit denen wir so ein bisschen aufgewachsen sind, so. Also ob es jetzt irgendwie Wu-Tang Clan ist oder andere New Yorker Größen wie jetzt M.O.P. oder auch, glaube ich, die D-Block Boys, also Jadakiss, Styles P etc. Und das ist eigentlich auch genau der Sound, den man bekommt bei den Jungs so. Und ich muss wirklich sagen, dass der Sound eine Offenbarung ist, wenn man ihn im Jahr 2020 hört. Also wirklich sensationell, dass so eine Musik auf dem Level, also es klingt modern, weil es halt mega nice ausproduziert ist, aber es klingt genauso komplett wie 90s New York Flashback einfach, als würdest du wieder 1998 sein und ein Tape in dein Tape Deck poppen. Mhm. Also keine Ahnung, wirklich besonders. Mhm.
Ich habe gerade schon gesehen, Leon hat sich einen Zettel in die Hand genommen, da hat er sich 100% irgendwas aufgeschrieben. Ich bin gespannt.
Da stehen ganz schlaue Sachen drauf. Ja. Vielleicht sollte ich dir den Zettel demnächst zukommen lassen. Ich glaube, du kannst den gebrauchen.
Fotografierst ihn einfach ab und schickst ihn mir dann per WhatsApp.
Ganz genau. Ja, aber es ist ja, auf jeden Fall, ja, sorry.
Ich wollte nur weitergehen in Richtung dem Album, was so ein bisschen Auslöser nicht, aber ne, wir haben Griselda hat einen unglaublichen Hype in Amerika, das ganze Movement, wenn man so will, das Label ist inzwischen eigentlich ein Movement und gerade auch so in Suburban America, ja, also der Mitte von Amerika irgendwie angekommen mit ihrem Logo und ihr Merch, und ich glaube, das ist der Grund, warum wir heute drüber sprechen, was eben Leon schon angedeutet hat, das ist halt komplett konträr zu allem, was aktuell eigentlich Mainstream erfolgreich ist.
Okay, ich finde natürlich, dass irgendwie die interessante Frage ist, why? Also ganz simpel gesagt, warum? Warum funktioniert das? Und da kommen wir, glaube ich, zu uns um die Ecke.
Ja, ich bin mir da wirklich unsicher. Teilweise hat man wirklich das Gefühl, es gibt einfach ein Bedürfnis der Leute wieder nach einem Sound, der nach Realness klingt, nach echten Lebenserfahrungen, nach Schmerz, Bock auf einen knisternden Boom-Bap-Sound, der aber irgendwie auch nicht komplett altbacken klingt, sondern auch Neo. Und ja, einfach irgendwie neben dem eingängigen Hit, der vielleicht auch in der Playlist ist, vielleicht mal wieder Bock auf ein bisschen Reality-Rap haben, mit einem Reality-Sound. Übrigens dasselbe ist beim Wu-Tang Clan damals passiert in den 90s. Also da war auch eigentlich eine Zeit, wo gerade die Rapper versucht haben, die R&B-Sänger auf die Hook zu kriegen, damit der eingängige Hit entsteht. Und dann da ist auch Wu-Tang gekommen mit so völlig dreckigen, zerrockten Sound. Und das ist einfach irgendwie schon immer eine Besonderheit, dass so ein Movement eben auch aus dem Nichts kommen kann. Und ich weiß nicht, eine andere Möglichkeit wäre einfach, dass so als Strang von Hip-Hop lange nicht wirklich irgendwie viel neues Blut bekommen hat. Natürlich gibt es in den letzten Jahren auch viele Leute, die wieder mit Lyrics und mit dem Retro-Sound gekommen sind, so Joey Badass, und es gibt auch die ganze Zeit, also die Leute, die ganze Zeit weiter den Sound machen, Jedi Mind Tricks, Vinnie Paz, Ill Bill. Also es gibt ja genug Leute, die diesen Sound noch pushen oder die halt einfach generell dieses Bars-Rap-Ding, dieses MC-Ding noch durchziehen. Aber ja, es ist wirklich, es erstaunt mich ehrlich gesagt auch. Ich bin auch erstaunt, wie groß es ist.
Meinst du vielleicht, dass es, also ne, weil du gerade diese Beispiele gesagt hast, irgendwie Jedi Mind und so weiter, und dass vielleicht natürlich Leute sind, die schon viel, viel länger dabei sind, deswegen ihren Sound haben, aber gerade wenn so ein neues, junges Movement irgendwie aufkommt, dass das vielleicht einfach vom Zyklus her gerade mal jetzt wieder an der Zeit ist, dass quasi die neu entdeckt werden, so auch von der jüngeren Generation, die sich höchstwahrscheinlich in einem Rahmen nicht mit der Musik so auseinandergesetzt haben, wie zum Beispiel Leute in unserem Alter, und deswegen vielleicht irgendwie erfolgreich sind. So, also quasi neu entdeckt, so der Oldschool Boom-Bap wird quasi neu entdeckt.
Also ich könnte es mir vorstellen. Ich glaube, grundsätzlich haben wir eine Situation, dass heutzutage eigentlich eher inhaltslose Musik erfolgreich ist in den Charts, ne? Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ja, haben wir jetzt, ja, muss man jetzt mal ganz ehrlicherweise so sagen. Haben wir jetzt auch schon in der einen oder anderen Folge thematisiert. Und ich persönlich hatte in den letzten Tagen, wo ich mich intensiv auf die Sendung quasi so ein bisschen vorbereitet habe und das nochmal alles ein bisschen mir richtig reingeholt habe und mir mal die Zeit genommen habe, auch mal Bar für Bar wirklich hinzuhören. Das ist was mich total, das war ein richtiger Flashback für mich in die Jugendzeit, wo ich vor meinem Sony Stereo saß und irgendwie Kanye West, Nas und Master Ace gehört habe und versucht habe, über die Booklets quasi alles zu verstehen und Englisch zu lernen. Und das hat mich schon immer mega berührt, und das ist was ich den Jungs extrem hoch anrechne. Und vielleicht ist es so, wie du sagst, es ist vielleicht eine zyklische Entwicklung, ein Gegenentwurf, der, da kommen wir glaube ich später zu, meiner Meinung nach schon eigentlich seit ein paar Jahren läuft, so. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Gegenentwurf zu dem aktuellen Molly Poppin, Xanax schmeißenden Hits. Ja.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was Jones sich auf seinen Zettel geschrieben hat.
Da steht zum Beispiel, dass Griselda ja noch einen weiteren Rapper hatte, nämlich Machine Gun Black. Der,
oh Gott, ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte, es kommt Machine Gun Kelly, Alter. Ich war so, what?
Das Machine Gun Black, ich weiß nicht, ob der mit Machine Gun Kelly irgendwie verwandt, verwitwet, verschwägert ist. Vermutlich nicht. Aber
Eminem hat Machine Gun Kelly ja übrigens so krass gedisst, dass er jetzt Rock macht, ne? Schon mal aufgefallen? Kein Scheiß.
Ich finde, Machine Gun Kelly hat diesen Beef gewonnen, so, oder dieses Battle. So, also da bin ich, da verstehe ich gar nicht diese ganzen Eminem-Jünger. Nur mal so by the way gedroppt. Das Ding ist, was bei Griselda vielleicht einfach, also dieser Machine Gun Black, der ist erst erschossen worden, und das ist vielleicht das Ding, was bei Griselda auch wirklich Berührungspunkte sind, weil alle von den Jungs halt irgendwie wirklich eine Menge Struggle, eine Menge Schicksalsschläge. Da gibt es wirklich vielleicht auch viele Rapper, die diesen Pain bedienen, aber die Jungs tun das auf eine unfassbar direkte Art und Weise. Also der Conway the Machine zum Beispiel, der wurde in den Nacken, Rücken und in den Kopf, glaube ich, geschossen, und seitdem ist er halt halbseitig gelähmt auf der Gesichtsseite, was auch zu so einer bestimmten Art der Delivery führt in seinen Reimen. Also das hört sich so ein bisschen...
Das hört man quasi.
Genau, das hört man raus, und es ist halt unfassbar real, wenn er dann diese Geschichten erzählt und du das so raushören kannst, wie er dann die Reime so rauspresst mit so einer Vehemenz. Dasselbe so Westside Gunn ist, glaube ich, bei Griselda dann eher der Architekt, der Businessman, der die Vision hat, der auch am ehesten, Griselda war vorher ein Modelabel von ihm und ist dann ein Recordlabel geworden, also ist wohl auch jemand, der so ein bisschen mehr so den flashy Lifestyle, die Couture, die Kunst betont, einen anderen Fokus hat, aber Conway ist halt der OG, der quasi so seine Battle-Wunden schon so hat, und Benny the Butcher ist so ein bisschen die sind, glaube ich, auch Conway und Westside Gunn sind Brüder, und Benny the Butcher ist deren Cousin, und Benny the Butcher ist so ein bisschen der junge Typ, der sich beweisen will, ne, der jüngste der Crew, und ich finde ihn einfach so, auch lyrisch ist er einfach einer der, also von der Crew finde ich einfach der krasseste, und hat so einen Style, wo ich mir echt sage, so mag ich Rap halt richtig gerne, ne? So die Art, wie er seine Reime strukturiert, wie er seine Lyrics raushaut in der Delivery, und vielleicht kann Sosa sogar noch mal ein bisschen was drüber sagen, denn das neue Album weicht so ein klein bisschen ab vom typischen Griselda-Sound, nicht viel, aber ein kleines bisschen. Das neue Burden of Proof, ne, das über das Album, über das wir reden, von Benny the Butcher, wurde von Hitboy produziert. Was macht den denn so besonders?
Ja, ist natürlich einer der größten Produzenten der letzten 20 Jahre, würde ich mal sagen. Hat mit allen eigentlich namhaften großen Rappern dieser Zeit gearbeitet, ne, aber auch mit so Artists wie Beyoncé oder so schon gearbeitet. Und ich finde es total herausstechend bei dem Album, dass es einen Executive Producer hat. Das heißt, es ist richtig, es fällt richtig auf, dass es von vorne bis hinten aus einer Hand produziert ist. Das hat alles den das ist total rund, das hat einen extrem zusammenhängenden, aber trotzdem facettenreichen Sound. Aber dieser Boom-Bap-Rhythmus quasi, der trägt sich durchs ganze Album. Und auch Oldschool-Elemente wie, sag ich mal, längere Interludes haben auf dem Album so ein Comeback quasi. Also es schon fühlt sich wirklich an wie so ein Album Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und ganz interessant finde ich auch, es hat nur 12 Songs und 36 Minuten Playtime. Das ist ja in der heutigen Zeit sehr selten eigentlich. Die großen Ami-Rapper droppen ja eigentlich meistens eher so, eigentlich schon oft jetzt Doppelalben oder zumindest Deluxe-Editions mit 28 Songs oder so. Das ist schon sehr selten. Und ich wollte nur als letzten Nachtrag eben sagen, der Machine Gun Black, den du erwähnt hast, das war der ältere Bruder von Benny the Butcher. Und richtig, er wurde erschossen. Und Conway wiederum hat einen der krassesten Rap-Produzenten Verses, die ich jemals gehört habe, auf dem Track The Cow, wo er unter anderem auch von diesem Tod redet und einem anderen Incident, wo er selber fast gestorben wäre. Das ist einfach Street Pain, das ist die Realness, das ist die Quintessenz der Culture im Endeffekt. Zumindest ein großer Teil davon, was man bei den Jungs bekommt.
Und es ist vielleicht auch ganz interessant, weil Hitboy schafft es irgendwie auch, glaube ich, im Gegensatz zu dem typischen Griselda-Sound, die Jungs haben auch Crew-Alben, der noch ein bisschen langsamer ist, so ein paar Beats per Minute draufzupacken und beattechnisch irgendwie, ich höre so ganz viel Sachen raus, die jetzt nicht eins zu eins übernommen wurden, aber auf jeden Fall Einflüsse sind. Also ich höre den ein oder anderen die ein oder andere Jay Dilla-Referenz raus. Auf jeden Fall, was so den Einsatz von Orgeln und so angeht und Harmonics, habe ich immer das Gefühl, es ist so ein klein bisschen Just Blazing, Pete Rock. Es hat einfach richtig, richtig schöne Elemente, Sample-basiert, oft Soul-Sample-basiert, arbeitet auch oft ganz einfach mit Drum-Loops, also wirklich Oldschool-Methoden, oder nicht Oldschool, aber auf jeden Fall 90s-Methoden.
Und Drum-Machine so mäßig.
Sample und Drum Machine und aber ich, ne, also es ist schon eine Menge Finesse da dabei, aber hat ein unheimlich, der Sound und besonders auch der Rap ist für mich, für Leute, die aus meiner Generation kommen, wahrscheinlich wirklich sehr, sehr zu Hause, sehr, sehr angenehm einfach zu hören, weil es hat auch einfach eine schöne Exzellenz, obwohl es ein bisschen dreckig ist, ist es schon alles sehr, sehr rund und schön auch im Sound gemacht, muss man sagen.
Okay, Sound haben wir besprochen, so fühle ich total. Jetzt natürlich nochmal die Frage.
Wir haben deine Frage wieder nicht beantwortet, ne? Das machen wir dauernd, oder?
Ja, Klassiker. Ich habe heute auch einen schweren
Tag. Woher sollen wir denn wissen, warum die Jungs hunderttausende Platten verkaufen?
Hallo, das ist der Informationsgehalt, den die Leute aus so einem Podcast hier rausholen wollen. Ja? Die wollen Künstler vorgestellt bekommen und dann in 30 Minuten runter analysiert, warum der so erfolgreich ist. Wenn wir das könnten, Jungs, dann würden wir, glaube ich, alle ein bisschen mehr Geld verdienen, weil wir dann auch rückwirkend Leute einfach hier zusammenbauen können, à la Diddy.
Das ist nicht der Anspruch, das ist der Trugschluss, dass wir das können, ja.
Ja, das stimmt, das stimmt. ja gut, dann frage ich halt anders. Dann wäre die Frage eher so, okay, warum oder passiert sowas in Deutschland? Und also ich würde sagen, nein. Und warum tut es das nicht? Und warum funktioniert das zum Beispiel nicht? Also weißt du, wenn man jetzt mal irgendwie sagt, okay, womit haben wir angefangen, so mit den Torches und so weiter und so fort, Advanced Chemistry, klar, die Beginner droppen mal ein Album irgendwie und alle sind wieder irgendwie happy, aber sind wir ganz ehrlich, außer Anma war da auch nicht wirklich was drauf. Und natürlich hast du irgendwie auch die Lackmans und so, die immer noch abliefern, geilen Scheiß irgendwo machen, aber es zündet ja nicht mal im Ansatz, so wie dann die Jungs da drüben. Was glaubt ihr, woran liegt das? Dass wir das in Deutschland einfach nicht hinbekommen, dann uns musikalisch da irgendwie wieder, was heißt wieder, man muss ja nicht mehr wieder, aber dass es da musikalisch dann auch wieder Leute gibt, die quasi den Oldschool-Vibe so aufnehmen können und wiederbringen können, dass er hier auch funktioniert. Oder passiert das?
Also ich sehe aktuell tatsächlich spontan wenige Leute, die in Deutschland so einen Oldschool-Sound machen und den richtig geil verpacken. Für mich immer ein Standout in der Thematik war Nate 57, aber auch SSIO tatsächlich, beziehungsweise Teile des Alles-oder-Nichts-Camps, Alles-oder-Nix-Camps, haben ein bisschen diesen Oldschool-Feel. Ich glaube, wir gehen dann ja über ein bisschen in das Meta-Thema, was wir heute noch ein bisschen besprechen wollen, das ist das Thema Lyricism in Rap so. Also das ist, glaube ich, etwas, was dir, das hat Leon auch schon ein, zwei Mal jetzt angedeutet, ganz besonders macht, die Jungs. Und ich will einfach nur mal kurz ein Part zitieren, der mir so heftig hängen geblieben ist. Okay. Einfach. Und ich glaube, so ein Content macht auf Deutsch meiner Meinung nach niemand, zumindest niemand mit der Mainstream-Reach. I was raised by a woman, so shout out to single mothers who had to teach their teenage boys to use rubbers. Getting calls home from school, then wondering why she bugging, cause there's just more stress to add on top of struggling. Few things I wanna show you, cause I feel like I owe you. You made me the man I am today, I never told you. Dressed me and hand me down, cause you couldn't afford polo. How it feel to see your two oldest boys' names on logos. Had to protect my family, so we
played with guns. I can't respect the man who don't raise his son. Then you blame the white man on what they become, a gangster, but reality of it is you made him one.
Heavy.
Alles klar.
Heavy.
Alles klar.
Heavy Bars.
Und das hat mich ein bisschen erinnert an auch wieder Master Ace. I see a black man aiming his gun, but I'd rather see a black man claiming his son.
Ja, normal.
Und die gleiche Energy von wegen auf Beautiful ist das. Und da sagt er auch am Anfang, the most beautifulest thing ever, here to bring terror to the bling era. Also es ist eigentlich der gleiche Ansatz von wegen auf Inhalte zu setzen, statt auf Oberflächlichkeiten.
Auf jeden Fall. Ich meine, Master Ace ist natürlich da quasi so Project Lyricist, Dichter fast schon, so auch wie er irgendwie Storytelling betreibt. Ich glaube, Unfriendly Game ist der Song, wo er den ganzen Block, das ganze Ghetto, die ganze Hood als Football Game schreibt, so auch ultra geil. Und das ist natürlich in Deutsch schwierig, sag ich mal, beziehungsweise wir reden ja immer davon, dass wir irgendwie Gangster-Rap haben und so weiter und so fort. Und es gibt sicherlich auch Geschichten, die es wert sind, so zu erzählen. Wobei da würde ich jetzt, also bei dem Beispiel, vielleicht ist es auch nur ein Beispiel, korrigiere mich gleich gern, Sosa, ist es natürlich auch ein ganz groß sozialpolitischer Punkt, so den er ausspricht. Und deswegen, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann natürlich auch einfach funktioniert, ne? Wenn jemand so skillful und dann auch mit der Credibility den Finger in die Wunde legt irgendwo.
Ich finde, da kann man vielleicht auch einen OG Kimo ein bisschen nennen, der da Parallelen hat, ein junger deutscher Rapper so. Aber ja, voll. Und das ist auch ein bisschen das, worüber wir auch letztes Mal geredet haben. Ne? Warum traut sich das vielleicht auch niemand? Sage ich mal jetzt mal oberflächlich gesagt, Bushido hat auch nur einmal nie einen Rapper gemacht. So, weißt du, was ich meine? Er hat jetzt auch nicht immer diese Schiene gefahren, sondern hat dann eher das gemacht, was halt commercial knallt und so. Also man muss halt schon sich was trauen, um solche Inhalte, weil es ja auch eine krasse Kritik an der eigenen Community beinhaltet, ne? Diese Line, then you blame the white man on what they become. Ja.
Da musst du schon Rücken haben in dem Sinne, und zwar einen eigenen. Was ich da irgendwie auch mega geil finde, ist so, dass im Grunde finde ich solche Parts und Texte immer so geil, weil es dem ganzen Bild der Kultur, was im Mainstream dann vorhanden ist, irgendwie eigentlich aufzeigt, dass wahnsinnig viel Kreativität und künstlerische Fähigkeiten in diesen Leuten drinstecken, die aus ganz krass schlimmen Verhältnissen irgendwo kommen. So, ne? Ich meine, man sagt ja auch immer so, Kunst entsteht da, wo irgendwie Nöte sind, ne? Also wo die Leute es schwer haben, so, wo sie irgendwie Mittel und Wege brauchen, um sich auszudrücken, weil sie nicht die Freiheit haben, das einfach so zu tun, sondern sie müssen sich irgendwie durch andere Kanäle, sei es durchs Malen oder halt durch Musik ausdrücken. So. Und das feiere ich immer hart. Von daher ist schon ultra sick.
Ich glaube auch, dass es ein Punkt ist, der eben dazu führt, dass Leute so mit Griselda connecten, weil es einfach irgendwie sich nach Realität und nach wahrhaftig anfühlt. Und für Deutschland ist es einfach so, man könnte mit gewissem Recht sagen, dass es noch keine Retro-Lyricist-Bar-Welle geben kann, weil Lyrics noch nicht so sehr weg sind im deutschen Rap wie im Mainstream-Ami-Rap. Ne? Also dass die Lyric-Lastigkeit ist immer noch relativ hoch. Also selbst so ein Rapper, der eher auf Ästhetik Wert legt wie Shindy, hat Bars. So, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie.
Ja, aber er ist eine Ausnahme. Sagen,
also da würde ich dir, glaube ich, immer vehement widersprechen, Digi.
Also Motrip fällt mir noch ein als erfolgreicher Rapper mit tiefgründigem Inhalt. Megalo hat Bars, aber der ist jetzt auch nicht commercially mega erfolgreich.
Ja, aber auch schon dünn. Ja, aber auch die viele von der neuen Riege, so Mero, Enno und so, das sind auch keine Autotune Sing-Sang-Rapper, so, ne? Also,
stimmt,
ja. Also so, wenn ich jetzt sage, so New School, sage ich so Young Kaffer, Küçük Efendi, so, das ist so, sagen wir, von der Richtung gibt es in den Staaten noch viel mehr, weißt du, wo man echt sagen kann, es ist fast viel mehr Gesang als Rap, aber findet trotzdem so in diesem Urban-Raum statt. Und in den Staaten ist einfach, glaube ich, das Rad schon viel weiter gedreht, so, und ja, ich glaube, So, aber klar, Oji Kimo ist so ein Beispiel. Es gibt auch ein paar so Retro-Sound-Bewegungen. Kwame heißt einer, ein Dude, ich glaube sogar Hamburger Jung, ich bin gar nicht sicher, ehrlich gesagt.
Ja, glaube ich auch, ja.
Und der macht auch oft einen retro-lastigen Sound. Also da gibt es schon auch viele, natürlich, die Fahne hochhalten, hier aus Hamburg auch Slowy und sein Producer und 40MC. Also da gibt es schon ein paar ganz gute, aber das Interessante ist, dass es so einen Hype hat, also in den Staaten so, weil OG Kimo ist es vielleicht vergleichbar und ich glaube auch bei Griselda bleibt es so. Es bleibt eine große Sparte von Rap. Es wird jetzt, ne?
Habe ich gerade vergessen, als Beispiel noch, weil ich ihn auch gefühlt andauernd irgendwie auf der Straße sehe, Disaster in dem Zusammenhang irgendwo, weißt du?
Ja, total.
Aber da sind wir jetzt, finde ich, bei einem Level völlig richtig, aber man kann Disaster auch vom Impact halt nicht vergleichen mit dem Griselda-Movement. Ne? Und vorhin habe ich mir auch mal versucht zu überlegen, okay, wie ist diese Linie eigentlich in Amerika zu sehen? Weil das Lyricism in Hip-Hop immer wichtig war, ist klar. Ne? Aber für mich gab es eine Zeit, wo Rap auch sehr belanglos war, so in diese Bling-Bling-Era, aber auch noch weitergehend eigentlich so. Und dann habe ich eigentlich an Kanye West gedacht, so, der anders daherkam, der andere Inhalte hatte und mit ihm auch eine Riege an Oldschool-Heads wie Consequence, Common, Talib Kweli, Mos Def, auch junge Leute, Sci-Hi, The Prince oder Big Sean dann später, die er so ein bisschen gepusht hat. Also Kanye hat da Wert drauf gelegt. Dann ist mir Kendrick Lamar eingefallen. Auf jeden Fall für mich, weißt du, dass jemand solche Alben macht wie er und Mainstream so einen Erfolg hat und Grammys gewinnt oder nominiert ist und so. Das war ein Riesenunterschied. J. Cole, Joey Badass, Mac Miller, Chance the Rapper, Nipsey Hussle und dann sind wir eigentlich schon bei heute so. Und auch in UK ist mir aufgefallen, sind gerade sehr viele Künstler popular, die extrem viel auf Inhalt setzen. Hedy One, Skepta, Stormzy, auch Dacha Valley auf einem anderen Level. Ist vielleicht kommerziell nicht ganz so erfolgreich wie die anderen, aber das ist mir aufgefallen. Und in Deutschland sehe ich das so nicht, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Also was, glaube ich, da einfach wieder der Klassiker ist, ist ein simpler und vielleicht auch schon abgenudeltes Statement, aber wir sind einfach dem ganzen Ding natürlich immer irgendwie zwei Jahre hinterher. So, Deutschrap ist fresher denn je. Um Enno mal zu zitieren. Na, ich glaube, was man da unterm Strich irgendwie vielleicht noch mal ins Auge nehmen könnte, ist bei den Boys, jetzt sind wir wieder bei Benny the Butcher und Griselda so, vielleicht auch dieser Movement-Charakter. Weil das ist irgendwo immer so ein Ding, weißt du, wenn du einen einzelnen Künstler hast, so wie ein Kendrick, klar, der sticht natürlich raus, so brauchen wir nicht drüber reden. Aber sobald die Leute irgendwie merken, okay, es ist nicht nur einer so, sondern es ist auch Movement und ne, dann auch irgendwie, klar, Marke spricht da so ein bisschen gegen, weil es dann immer so direkt in diese kapitalistische Ecke geht, aber auch so die, weißt du, das ganze ASAP-Camp, so, weißt du, dass du irgendwie dann erstmal geschnallt hast, also so ging es mir zumindest. Okay, ASAP Rocky und dann gibt's aber noch, dann gibt's noch andere ASAPs, hey, what? Und dann, weißt du, das setzt dann nochmal so eine ganz andere Energie frei, weil man da irgendwie auch merkt, dass die Künstler an sich dann sich auf mehreren Ebenen einfach bewegen können, so, weißt du, sie können irgendwie ihr Solo-Ding machen, aber sind immer noch im gleichen Camp, auch vermarktet so, und machen dann nochmal eine andere Platte mit ihren Boys zusammen, so, und
Das ist so die Wu-Tang-Vermarktungsstrategie, genau. Im Prinzip, aber ja, klar.
Haben wir schon wieder den nächsten Baustein, ja, um den Labels sagen zu können, ey Boys, wir bauen euch den perfekten Künstler zusammen, er braucht auch ein Movement, er kann nicht alleine. Es müssen auf jeden Fall noch zwei, drei Rapper dazukommen.
Aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr gleichwertiges Movement. Also alle drei Hauptrapper sind auf jeden Fall, haben alle große Stärke. Ne? Es gibt auf jeden Fall keinen schwachen Teilnehmer oder schwächeren Teilnehmer. Das ist ja auch oftmals so, dass es in den Crews das gibt. Aber sowieso voll interessante Frage. Irgendwie sowas wie Wu-Tang oder sowas wie Griselda auch, aber vor allem auch sowas wie Wu-Tang hat in Deutschland ja auch nie so richtig funktioniert. Also auch selbst Frankreich hatte irgendwie so Section d'Assaut und Science Super Crew und wirklich Crews mit so So, ne, mit, ja, okay, die waren zu zweit, aber die anderen Jungs waren halt teilweise dann einfach 5, 6, 7, 8, 9 Leute so. Und ich habe Sektion das so zum Beispiel mal live gesehen in Hamburg mit den Jungs und ey, Alter, die waren so, es war so krasses Level so. Und wie die so eine Show organisiert haben, dass die trotzdem mit 9 Rappern auf der Bühne eine gute Show hatten am Ende, war einfach unfassbar gut. Und da habe ich schon gedacht, sowas gibt's in Deutschland ja auch überhaupt nicht.
Also gerade jetzt so in den neueren Tagen, beziehungsweise auch
also BHZ vielleicht, so BHZ-Movement vielleicht, so ja. Sowas sind.
Wäre mir jetzt auch spontan eingefallen, ja.
Naja, und dann die 187er, ne?
Das stimmt, hast du recht, ja.
Das unterstreicht den Punkt vielleicht, Roman, den du eben gemacht hast. Vielleicht, also ich habe immer gedacht, dass bei den 187 ein großer Grund für den Erfolg ist, auf jeden Fall dieser Crew-Vibe, so dieses Gefühl, dass da so eine ganze Crew einfach ankommt. Und ja, das könnte auch ein Grund sein. In Amerika auf jeden Fall hat das eine größere Tradition, ne? Also, ja.
Okay. Also, Leute, macht wieder Oldschool-Sound. Ihr braucht ein Movement, so. Also, Modemarke ist gut und dann müsst ihr auf jeden Fall, dürft ihr nicht alleine sein, ihr müsst eine Gang sein, so. und dann klappt das. So, wenn ihr da genau Vermarktungstechniken braucht, so ruft uns einfach an, schreibt uns, wir klären das. Nein, aber ich finde es extrem spannend, in dieses Thema wieder reinzukommen, gerade weil man diese alten Namen dann wieder ausgräbt. Sosa, gerade weil du vorhin irgendwie über Master Ace gesprochen hast, so. Alter, ich habe so viel Master Ace gepumpt back in the days. Kann man, glaube ich, auch nochmal eine Solo-Folge machen über solche Art von Künstlern, weil es irgendwie schon irgendwie... Ja, lyrisch hochwertig ist fast noch zu wenig gesagt. So, es ist irgendwie Blockpoesie. Das finde ich auf jeden Fall mega geil. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen von dem ganzen Ding.
Voll geil. Der Nachteil daran ist halt auch gerade bei so Leuten wie Benny the Butcher, da steckt halt so viel Realness drin, dass halt regelmäßig Leute einfach for real angeschossen oder erschossen werden in diesem Game, so. Was die auch über Buffalo sagen, in Amerika ist das so ein grauer Filter über der Stadt liegt und es ist eigentlich so eine Undercover-Stadt. Niemand hat die wirklich auf dem Schirm, aber es ist eine der, gerade die Eastside, glaube ich, ist eine der gefährlichsten Ecken in Amerika. Und zu Benny the Butcher muss man ja sagen, dass er jetzt gerade vor wenigen Tagen angeschossen wurde in Texas. 5 Maskierte hatten den 35-Jährigen und 2 Begleiter am Parkplatz eines Walmart-Supermarkts in der Metropole Houston attackiert, als sie gerade aus ihrem Rolls-Royce gestiegen seien. Sie wollten demnach die Ketten, die der Rapper und die beiden anderen um den Hals hatten, weil es ihnen nicht schnell genug gegangen sei, habe einer der Männer dem Musiker ins Bein geschossen. Benny the Butcher wurde nach dem Zwischenfall am Samstagnachmittag ins Krankenhaus eingeliefert. Er war am Sonntag in stabilem Zustand. So, aber das ist natürlich die andere Seite der Medaille bei so einer Authenticity in der Musik.
Ja, definitiv. Ja, was in den Staaten abgeht, ist dann einfach nochmal ein bisschen was anderes. Kann man auch froh sein, dass man das hier in Deutschland nicht hat, um ehrlich zu sein.
Ich habe gestern einen Post gelesen von irgendeinem Hip-Hop-Outlet, das in Amerika das geschrieben hat. Ja, ey, wir leben in Zeiten, wo du ins Bett gehst und nächsten Morgen ist irgendwie jemand weg, vor dem du erst vor einer Woche Fan geworden bist. So, ne, siehe Pop Smoke, XXX und so viele andere. Ne? Also es ist, man muss, das ist ja leider jetzt gerade nichts Neues mehr, aber man muss wirklich sagen, es ist tragisch, was da in den Staaten abgeht mit so unfassbar talentierten jungen Künstlern und Künstlerinnen, die da irgendwie in so viel Waffengewalt und Tod und Tragik verstrickt sind, dass so viele Leute da ihr Leben lassen und dieses Talent, was sie haben, niemals so. Ich meine, ey, Pop Smoke, wie alt war der? Der war 21, so, ne? Der war, also, das ist einfach unfassbar tragisch, so. Und deswegen ist es aber auch einfach so, aus so einer 90s-Head-Perspektive gesprochen, ist auch so wichtig, diesen Reality-Rap zu haben, so, weil ich bin ja, haben wir ja öfters schon drüber geredet, auch jemand, der den neuen Sound liebt und meine 90s-Kollegen nervt mit Migos und was auch immer da so geht, Neues. Jetzt, ob es jetzt Lil Uzi ist oder völlig egal, aber ich brauche einfach immer wieder, wenn ich einen Sound wie von Griselda und Benny besonders höre, dann merke ich so, ah, das ist schon mein Zuhause, das ist Reality-Rap, das kann ich fühlen, das kann ich spüren, da spüre ich die echten Geschichten und die echte Poesie und ich finde, wenn Rap keine Lyrics hat, ist es auch automatisch eigentlich Pop. Also dann so eine schöne Melodien gebe ich mir auch gerne und ein schönes Singsang, aber Ich glaube, dass wir dann mit Popproduktion, okay, wir machen, also Hip-Hop macht, die Culture macht den Pop gerade, Hip-Hop, Urban, whatever, wie auch immer du es nennen willst, aber trotzdem, Bars sind so wichtig und einfach von realen Sachen sprechen, Sachen, die aus der, wo du spürst, dass das aus der Realität kommt, ist so wichtig beim Rap und ich glaube auch ohne das Element, unsere Kultur ist quasi total tonangebend gerade, aber das kann auch ein Ende haben, wenn wir nicht irgendwie das, was Hip-Hop auch irgendwie ausmacht, ist wirklich, dass Leute so authentisch Geschichten erzählen können, die niemand anders außer sie erzählen kann. Und wenn das verloren geht, dann weiß ich nicht, ob das so die dominante Musikkultur bleibt die nächsten 30, 40, 50 Jahre.
Ja, um natürlich das Ganze jetzt irgendwie nicht so ganz melancholisch zu hinterlassen für die Leute, die hier noch zuhören, machen wir mal einen Strich drunter, würde ich fast sagen, Jungs. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. In der Summe würde ich sagen, Leute, hört mehr Lyrical Rap, hört euch auch mal wieder die alten Sachen an. Und die neuen Sachen, die nach den alten Sachen klingen, ohne sie einfach bitte zu kopieren, sondern auch Neues mit hinzuzubringen.
Was noch? Hört Musik nicht nur nebenbei, Bro. Hört Musik nicht nur nebenbei. Setzt euch mal hin, gönnt euch irgendwas Leckeres, was ihr gerne mögt, ein Bierchen, ein Drink oder ein Glas Wasser, was auch immer, und gebt euch das mal. Lest mal Lyrics dazu. Geht mal rein, deep rein in den Shit, so, weil das ist wahre Kunst und ich will mal eine andere Musik sehen. Natürlich in der Metaebene werden auch in anderen Musikrichtung Messages verbreitet, so, aber das ist schon das, was Hip-Hop ausmacht. Da muss ich Leon eben vollkommen zustimmen und finde ich ein sehr reales Statement. So, vielleicht sind wir alle auch als Konsumenten angehalten, etwas mehr Real Shit zu pumpen, so, statt immer nur den heißen Scheiß, der gerade irgendwie in den Playlists läuft.
Aber ohne das Ding jetzt extrem aufzumachen, ich glaube, es gibt einfach, also gerade wenn du an die ganz junge Generation denkst, so, ne, ich glaube so, du fühlst es entweder, du fühlst es nicht, oder es ist irgendwie geil, du findest geile Musik oder es ist nicht geile Musik, so, das ist das einzige Kriterium, ob es real ist. Aber vielleicht ist es eben das der Grund, ne, dass so Nerds wie wir Griselda fühlen, aber auch die Leute, die gar nicht so viel drüber nachdenken, weil es auch einfach das Herz und die Seele anspricht, und gar nicht so sehr den Kopf im eigentlichen Sinne, so, sondern einfach irgendwie, ja, man fühlt das einfach. Und ob man drüber nachdenkt, warum man es fühlt oder nicht, ist es völlig egal. Für alle meine hängengebliebenen 90s-Heads, gönnt euch Griselda, wenn ihr denkt, Rap ist tot. Hell no. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall mal was gönnen. Und wir machen wie immer eine kleine Playlist, die ihr leider auf einem separaten Spotify-Kanal namens The Culture Podcast findet. Und da werden wir mal ein paar Kollegen aus unserem Gespräch einbinden und vor allem auch mal ein bisschen neueren Lyrical Rap bedienen. Also für alle von den Jungs aus meiner Generation, die ein bisschen traurig sind, dass der 90s-Sound nicht mehr so im Vordergrund ist. Es gibt richtig viel, wenn ihr ordentlich grabt und sucht, gibt es richtig, richtig viel. Und wir wollen euch das natürlich ein bisschen erleichtern mit unserer Playlist. Also checkt das aus und vor allem checkt unseren Instagram-Kanal, weil da laufen alle Informationen zusammen und da findet ihr auch die richtigen Links.
Yo. Genau. Die Playlist ist dann gemischt dieses Mal mit ein bisschen Mariachi und Narco-Traficante-Music.
Und Braveheart.
Und Braveheart. Narco-Caridos heißen übrigens, ich hab's nachgeguckt.
Narco-Caridos.
Andale.
Da könnt ihr auf jeden Fall dann gerne mal reinhören. Leute, ich würde sagen, wir pfeifen mal wieder ab und hätte dann noch eine weitere Bitte. Wir haben uns den Plan gemacht, dass wir zur Weihnachtszeit dann auch mal ein paar mehr Folgen raushauen wollen, wo wir uns dann auch über Themen unterhalten, die vielleicht nicht so tagesaktuell sind. Ich gebe mal ein stumpfes Beispiel, Biggie or Pac, ganz stumpf jetzt, aber in die Richtung, also eher so quasi Evergreen-Themen. Und wenn ihr da Vorschläge habt, über was wir uns mal unterhalten sollen, oder wo ihr interessiert wärt an unserer Meinung und unserer Auseinandersetzung mit so einem Thema, dann würden wir, glaube ich, mal eine kleine Umfrage machen bei Instagram irgendwann in den nächsten Wochen. Und da könnt ihr dann eure Vorschläge reinballern. Und dann gucken wir uns die an und nehmen sicherlich auch welche auf. So weit, so gut. Jungs, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal, oder?